jetzt gehen wir zum nächsten Textabschnitt, der uns wieder etwas zeigt, das auch mit unserem Herzen das zu tun hat und damit verbunden ist, nämlich der Abschnitt aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Wozu sind die Stürme im Leben? Was hat das mit unserem Herzen zu tun? Also Matthäus 7, von 24 bis 27, bitte.
Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig.
Ja, also wozu sind die Stürme im Leben und was hat das mit unserem Herzen zu tun? Auch dieser Textabschnitt, was sagt er darüber, was ist noch im Herzen vorhanden, was auch eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Hier werden uns zwei Häuser dargestellt in diesem Gleichnis. Es ist ein sehr einfaches, schlichtes Gleichnis, wie immer, wie Jesus es tut. Seine Illustrationen sind immer so einfach, aber sie schlagen immer so tief rein und treffen immer den Nagel auf den Kopf. So auch dieses Beispiel. Also zwei Häuser, einer ist aufgebaut auf dem Felsen und ein anderes Haus ist aufgebaut auf Sand. Nun, diese Häuser haben einige Dinge gemeinsam und einige Dinge jetzt unterschiedlich. Was haben diese Häuser gemeinsam? Schauen wir an, auch im Text. Es ist sehr wichtig zu sehen, wie bestimmte Dinge, genau dieselbe Dinge werden genannt bei beiden Häusern. Sie haben gemeinsam zum Beispiel das mit dem Regen, ja, als nur der Platzregen fiel, beim ersten Haus und beim zweiten Haus auch, als nur der Platzregen fiel. Also Wort für Wort dieselben Beschreibungen der äußeren Umstände. Der Platzregen und dann kam der Wind, so Unwetter kann man sagen. Also die äußeren Umstände sind identisch bei beiden Häusern. Das Wasser kam, also bei beiden Häusern, nicht nur bei einem war es, bei einem nicht, oder bei einem war es weniger, bei anderen war es mehr. Also so wie es berichtet wird, bei beiden Häusern ist genau dasselbe passiert, was äußere Umstände betrifft, genau dieselben Probleme, dieselben Kämpfe, dieselben Angriffe, dieselben von außen, was da kam, auf beide Häuser war identisch gewesen. Also die Stürme, so gesagt, die Stürme des Lebens waren gleich gewesen bei diesen beiden Häusern. Und ihre äußeren Umstände waren gleich gewesen, identisch, dasselbe. Worin unterscheiden sich diese Häuser voneinander? Vielleicht, ja, einfache Frage. Das war identisch. Worin liegt der Unterschied zwischen beiden Häusern? Sag mal ganz kurz. Fundament, ja, wichtig. Worin noch? Was ist noch der Unterschied? Worin liegt noch der Unterschied? Ja, vom Inwendige praktisch. Einer ist der Baumeister, also das sind die Menschen, ja. Einer ist klug, der andere ist töricht. Und was noch der Unterschied? Genau, das Ergebnis. Also sehr unterschiedliche Ergebnisse, ja. Ein Haus bleibt stehen, das andere Haus zerfällt. Das sind so die unterschiedlichen Elemente. Jetzt, es ist uns klar, dass hier der Herr Jesus nicht über die Architektur spricht oder wie man Häuser bauen sollte, sondern er spricht über Menschen, über uns. Und auch wir als Menschen, jeder Mensch als Person, wir erleben diese äußeren Umstände, die wie als Stürme auf uns drücken, die auf uns stürmen. Und bei jedem sind das vielleicht unterschiedliche Arten, aber im Großen und Ganzen, wir erleben dasselbe, nur nicht zur gleichen Zeit vielleicht, nicht von gleicher Intensität, aber jeder hat genügend verschiedene Stürme, mit denen er zu tun hat. Und diese Stürme kommen von außen. Sie kommen nicht von uns, von innen heraus, sondern die kommen von außen und sie drücken auf uns. Sie machen unser Leben schwer. Sie provozieren uns, sagen wir oft. Oder sie machen uns Angst und so weiter. Also sie kommen auf jeden Fall von außen. Nennen wir zum Beispiel 8 Stürme, die in unserem Leben vorkommen. Auf einen wird das eine mehr zutreffen, auf den anderen das andere. Hier zum Beispiel 8 Stürme. Zum Beispiel jetzt ein Sturm Ehepartner. Zum Beispiel ein schwieriger Ehepartner da. Ob Mann oder Frau. Aber es ist ein sehr starker Sturm. Stell dir vor, bis zum Rest deines Lebens, du lebst mit einem Menschen und das ist ein sehr schwieriger Mensch. Und das ist ein Sturm. Ein sehr, sehr schwerer Sturm. Finanzprobleme zum Beispiel. Anderer Sturm jetzt, zu wenig Geld oder manchmal zu viel Geld und dann kommt man auch in Bredouillen, weil man zu viel Geld hat, das kann auch geschehen. Also Finanzprobleme, meistens zu wenig Geld und jetzt, das bedrückt uns, das freut uns nicht, wir tragen Sorgen darüber und so weiter. Das ist ein Sturm. Berufliche Schwierigkeiten können kommen mit dem Arbeitskollegen, mit den Arbeitskollegen. Man wird gemobbt zum Beispiel oder mit dem Chef. Der Chef ist sehr ungerecht oder unehrlich und sogar zwingt dich vielleicht zu Sünde, zwingt dich zu Lügen zum Beispiel und so weiter. Können sehr, sehr viele verschiedene Probleme auftauchen auf dem Arbeitsplatz oder im Berufsleben, berufliche Probleme. Probleme mit der Gesundheit, natürlich. Man wird krank oder man erlebt einen Unfall und dann... Gut, wenn ein paar Knochen gebrochen, das ist nicht schlimm, aber wenn richtige Folgen, die dann für den Rest des Lebens vielleicht oder machen dich gehbehindert auf immer oder bist gelähmt oder jemand von deinen Nächsten ist in solchem Fall, das sind sehr, sehr schwere Stürme. Das kann das Leben ganz umkrempeln. Das andere Problem, so ein Sturm, die Kinder. Die Kinder benehmen sich nicht wie gewünscht. Sie sind ungehorsam, tun nicht den Willen ihrer Eltern, respektieren ihre Eltern vielleicht nicht, sind undankbar vielleicht, kann alles Mögliche passieren, dass die Kinder sich so verhalten und die Eltern wissen schon gar nicht, was sie machen sollen. Es kommt vor, es sind sehr starke Stürme. Bei Christen können die Stürme von der Gemeinde her kommen, also die Gemeinde versteht mich nicht, ist ein Sturm. Oder die Gemeinde hat mich ungerecht behandelt oder jemand in der Gemeinde benimmt sich so komisch zu mir und hat über mich Lügen erzählt, weiter erzählt. Das kommt vor. Das ist ein Sturm. Das ist etwas, was von außen auf mich losstürmt und das ist nichts Angenehmes, nichts Schönes dabei, nichts Wohltuendes. Wir sind alle dann besorgt, wie soll ich darauf reagieren? Das ist die verbreitetste Frage. Also die Gemeinde versteht mich nicht. Die Eltern können als Sturm sein. Wenn Kinder zu Hause sind und die Eltern jetzt behandeln die Kinder auch schlecht, vielleicht zeigen kein Interesse oder sind überstreng oder überhaupt von anderer Seite oder jetzt verheiratete Kinder, die Eltern mischen sich ein und versuchen Entscheidungen für die verheiratete Kinder zu treffen, das können sehr gravierende Probleme aufbringen und das sind Stürme. Wie soll ich damit umgehen? Jetzt meine Eltern mischen sich in mein Leben, obwohl ich nicht mehr zu Hause wohne. Und sie mischen sich ein und sagen, nein, du musst das und wenn nicht, dann enterben wir dich oder was immer. Ja? Natürlich, ich stehe vor der Frage, wie soll ich darauf reagieren? Irgendwie muss ich darauf reagieren und die große Frage ist, wie? Was will Gott von mir? Was erwartet Gott von mir? Und noch ein Sturm, auch was oft verbreitet ist, also ein unmöglicher Nachbar. Nicht alle sind so gesegnet mit Nachbarn wie ich oder wie wir. Ich habe keine unmöglichen Nachbarn, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, also ich höre immer wieder von anderen, da haben sie große Probleme mit Nachbarn, komische Nachbarn. Und der entweder beginnt zu kontrollieren, zu spionieren und immer beschwert sich, sobald da... sagt man also herzlichen Dank, zu laut, schon luftet der Polizei, sie stört mich beim Schlafen und alles Mögliche. Ja. Also wie geht man, das sind Stürme, das sind alles Stürme, die von außen drücken. Wir würden gerne diese Stürme los sein, aber wer von uns hat keinen einzigen Sturm? Schon von diesen hier genannten, das sind nur 8. Und die Liste könnte man jetzt viel, viel weiter ausweiten. Und dann jeder, ich denke, jeder von uns findet sich, ich finde mich hier auch in diesen Stürmen. Und wir sagen, ja, das, vielleicht mit diesem habe ich keine Stürme, aber hier, oh ja, jetzt mittendrin, vielleicht stehe ich sogar in einem heftigen Sturm. Nun, wenn die Menschen so diese ganze Problembereiche sehen oder so, diesen Menschen betrachten, sich selbst oder anderen, mit allen diesen Stürmen und Problemen, worin sehen die Menschen am meisten die Probleme? Wenn sie sagen, also, was ist, wenn du fragst den Menschen, was ist dein größtes Problem? Dann wir sagen, oh, Entschuldigung, war nicht in die Richtung. Noch einmal. Mein größtes Problem ist mein Ehepartner. Das ist unmöglich. Ich kann nicht mehr. Der andere sagt, oh, Kinder, also womit habe ich nur solche Kinder verdient? Weiß ich nicht. Ich habe alles für sie gegeben und jetzt sind sie so undankbar, unzufrieden. Der andere sagt, oh, meine Eltern, also keine Ahnung, aber wir verstehen uns überhaupt nicht. So sagen wir. Wir sagen, hier sind unsere Probleme. Und das größte Problem ist hier. Und was sagt Jesus? Wo liegt das größte Problem? Und was machen die Menschen, wenn Stürme auf sie kommen? Also, was tun sie, wenn sie diese Stürme sehen? Wie handeln sie am meisten? Nun, am meisten ist es, sie rennen weg. Das ist so die beliebteste Methode. Wegrennen, das Haus bricht zusammen. Wegrennen, sonst werde ich erschlagen. Einfach, sie ziehen sich zurück und unternehmen gar nichts. So. Andere Methode ist, sie bauen Stützen. Das Haus droht zu zerfallen, jetzt unterstützen mit verschiedenen Streben oder vielleicht versuchen da die Wände zu verstärken mit etwas. Die anderen versuchen so baumaßliche Maßnahmen zu ergreifen, wie auch Sandsäcke zu schleppen, gegen das Wasser zu schützen. Auf solche Methode wird genannt, benutzt. Und das Beliebteste ist, man versucht einen Regenschirm über das ganze Haus irgendwie sich zu schützen davor, vor diesen Einflüssen, sich zu wehren dagegen. Irgendwie sie versuchen nicht wünschenswert auszuschalten, das wäre am besten, aber zumindest zu schwächen, sich zu schützen, so einen Regenschirm um sich herum zu bilden, um sich zu schützen. Und so denkt man, man hat das Problem gelöst. Nun, ist ihr wirkliches Problem wirklich gelöst? Wir sehen, nein, das Problem ist immer noch da. Was das Problem liegt nicht außerhalb des Hauses, sondern unterhalb des Hauses, innerhalb. Eben im Fundament, das ist das Problem. Und das Wort Gottes sagt, dass alle diese Maßnahmen, weglaufen, diesen Regenschirm zu bilden und das Haus zu stützen und versuchen, das Haus zu verputzen oder Streben anzubauen, das wird nichts bringen, das wird alles scheitern daran. Schlagen wir auf Hesekiel Kapitel 13, das ist eine ganz interessante Stelle. Man kann sagen, fast eine Parallelstelle von unserem Text, wo gerade dieses Problem angesprochen wird. Kapitel 13, Verse 10 bis 16, bitte vorlesen.
Darum, weil sie mein Volk irregeführt und von Frieden geredet haben, wo doch kein Friede ist. Jener baut eine Wand und diese übertünchen sie mit Kalk. So sagen nun denen, die mit Kalk tünchen, dass sie fallen wird. Es soll ein überschwemmender Platzregen kommen und Hagelsteine werden fallen und ein Sturmwind wird losbrechen. Ja, siehe, die Wand wird fallen. Wird man dann nicht zu euch sagen, wo ist nun die Tünche, die ihr darüber getüncht habt? Darum, so spricht Gott der Herr, ich lasse in meinem Grimm einen Sturmwind hervorbrechen und ein überschwemmender Platzregen soll durch meinen Zorn kommen und Hagelsteine durch meinen Grimm zur Vernichtung. Und die Wand, die ihr mit Kalk getüncht habt, will ich niederreißen und zu Boden werfen, dass ihr Fundament aufgedeckt wird und Jerusalem fällt und ihr in ihrer Mitte umkommt. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So will ich meinen Grimm vollstrecken an dieser Wand und an denen, die sie mit Kalk getüncht haben, und zu euch sagen, die Wand ist nicht mehr, und die, welche sie getüncht haben, sind auch nicht mehr. Nämlich die Propheten Israel, die über Jerusalem weissagen und Gesichter des Friedens für sie schauen, wo doch kein Friede ist, spricht Gott, der Herr.
Ja, bis dahin. Also wir sehen, was, wie Gott vorgeht, wenn die Menschen versuchen, nur äußerlich ihre Probleme zu regeln, sich zu schützen, ohne an den Fundament, an das Fundament zu denken. Gott sagt, ich werde die Wand niederreißen, es wird nichts bringen, diese Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt. So wird man das Problem nicht lösen. Zuerst muss man die Grundlage verändern, sagt Gott, und erst dann mit dem Umbau beginnen. Wenn die Grundlage nicht stimmt, wenn das Fundament nicht stimmt, dann helfen alle diese Maßnahmen nichts. Die Grundlage muss geändert werden. Nun, wie lösen Menschen meistens ihre Probleme? Wenn wir diese Stürme, einzelne Stürme nochmal anschauen, wir sehen das zum Beispiel mit dem Ehepartner. Die sehr verbreiteten Ratschläge oder Methoden, wie das Problem man lösen sollte. Zum Beispiel, du sollst mehr Druck ausüben auf den anderen, kämpfe für deine Rechte, schaffe Klarheit in der Beziehung. Also so, hast Probleme mit dem Ehepartner, schaffe Klarheit, kämpfe für deine Rechte und übe mehr Druck auf ihn aus oder auf sie. Mit Finanzen, wenn man Probleme mit Finanzen hat, welchen Ratschlag bekommt man am meisten? Ja, finde eine gute Finanzberatung. Und dann wird man dir sagen, welche Fehler du verbessern kannst, um eben die Probleme zu lösen. Mit dem Beruf, hast du Probleme mit dem Beruf? Fordere Gerechtigkeit. Oder wechsle die Arbeitsstelle, such dir eine andere Arbeitsstelle. Oder klage den Chef an oder klage deine Arbeitskollegen an. Es gibt ja Arbeitsgerichte und so weiter, du hast Recht, also kämpfe für dein Recht zum Beispiel. Und dann hast du dein Problem gelöst. Hast Probleme mit Kindern? Auch hier stelle ihnen ein Ultimatum. Entweder ihr gehört mit oder geht aus dem Haus. Zum Beispiel, ja? Entweder oder. Also eins von beiden. Und dann ist das Problem gelöst. Hast du Probleme mit der Gemeinde? Suche dir eine bessere Gemeinde, wo du dich besser wohlfühlst oder wo die Menschen dich mehr beachten. Also solche Ratschläge kommen sehr schnell. Hast Probleme mit Eltern? Rede ein klares Wort mit ihnen. Setze Grenzen. Sag ihnen, wo es lang geht. Also, sie haben kein Recht, sich einzumischen in dein Leben, wenn du nicht mehr mit ihnen zusammen lebst. Also da hast du Rechte und zieh klare Linien. Hast du Probleme mit den Nachbarn? Warne sie noch einmal oder drohe mit der Polizei. Zeige sie an, du als Bürger des Landes, du hast das Recht dazu, auch für deine Rechte zu kämpfen. Und so weiter und so weiter. Man kann nicht sagen, dass diese Ratschläge alle falsch sind. Nein. Vielleicht die meisten sind sogar richtig und sogar notwendig. Aber ist das die Lösung des Problems? Das ist die Frage. Wir sehen, das Problem ist immer noch nicht gelöst. Auch wenn wir alle diese Dinge, so gesagt, gelöst haben, das eigentliche Problem des Menschen ist immer noch nicht gelöst. Das Problem liegt laut der Worte Jesu, das Problem liegt im Fundament des Menschen, worauf er baut, worauf er gründet, sein ganzes Verhalten und so weiter. Jetzt füllen wir aus, wenn wir unsere Probleme nicht so sehen, wie die Bibel sie sieht, dann werden wir nicht in der Lage sein, echte Veränderungen zu erleben. Die Bibel zeigt uns, wie wir unsere Probleme sehen sollen. Und so sollen wir auch sehen. Wir schauen auf unser Leben und dann sagen, okay, wo liegt das Problem? Und wenn ich mein Problem hier in diesem Bereich suche, dann schaue ich nicht so auf mein Leben, wie die Bibel es schaut. Die Bibel sagt, dein Problem liegt hier. Nicht hier, nicht in diesem Bereich, sondern in diesem Bereich, laut Jesus. Also wir sollen lernen, unsere Probleme so zu sehen, wie die Bibel sie sieht, nicht wie wir sie sehen, nicht wie andere Menschen sie sehen, sondern wie die Bibel sie sieht. Die äußerlichen Probleme dieser zwei Menschen sind gleich. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Also nicht die Ergebnisse sind unterschiedlich, nicht weil die äußerlichen Unterschiede unterschiedlich waren, sie sind ja gleich, sondern wegen dem Unterschied im Fundament. Deswegen sind die Unterschiede im Ergebnis so anders. Wenn die Grundlage unzuverlässig ist, dann hat es keinen Sinn, das Haus äußerlich zu verstärken. Das bringt nichts, das Haus wird zerfallen. Egal wie viel wir Sandsäcke hinstellen, wenn das Fundament nicht stimmt, das wissen wir ganz genau aus der Bautechnik, dass das Haus ist zum Zerfallen verurteilt. Eine wichtige Frage erhebt sich auch aus dieser Illustration, über die wir jetzt auch uns unterhalten wollen. Wir füllen jetzt aus, wer kontrolliert die Stürme in unserem Leben? Und damit wir das nochmal biblisch auch weiter verstehen, das ist die Gesamtheit dieser Situation oder unseres Lebens, wir müssen diese Frage beantworten, wer kontrolliert die Stürme in unserem Leben? Wer entscheidet, was und wann und mit welcher Stärke uns begegnet? Wer entscheidet, welcher Sturm kommt, wann er kommt und wie stark er ist? Und über diese Frage müssen wir auch eine ganz klare biblische Sicht haben. Nun, die Bibel sagt uns ganz eindeutig, dass Gott ist derjenige, der über unsere Stürme entscheidet. Über den Rahmen, über die Stärke, über den Zeitpunkt und ganz wichtig, über das Ziel. Weil das ist ja unsere Hauptfrage, warum? Wozu sind die Stürme überhaupt in unserem Leben da? Aber Gott ist derjenige, wie die Bibel lehrt, dass er alle diese Dinge unter seiner Kontrolle hat. Wie er das macht, das werden wir nicht verstehen, nicht begreifen. Manchmal kommen wir da durcheinander, wenn wir versuchen zu erklären technisch, wie er das tut. Aber eins wissen wir ganz deutlich, alles, absolut alles steht unter seinem Wissen, unter seiner Macht, unter seiner Kontrolle. Es gibt nichts, was nicht unter der Macht Gottes wäre. Absolut gar nichts. Hier wechseln wir ein bisschen das Thema, aber wir kommen dann zurück wieder zu unserem Gleichnis und sprechen darüber, dass Gott ist die primäre Ursache auch für die Stürme. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Wahrheit richtig verinnerlichen, dass wir sie immer wieder anwenden in unserem Leben, in unserem Alltag, dass egal was mit mir passiert, egal wie klein oder wie groß das ist, es ist unter der Kontrolle Gottes. Ich bin keine einzige Sekunde, geschieht etwas, was Gott nicht wüsste, was Gott aus seiner Hand entglitten hat, oder wie sagt man das richtig, entglitten ist, oder was er nicht unter seiner Kontrolle hätte. Es sind drei Faktoren in unserem Leben, drei Hauptfaktoren, die uns von außen her betreffen oder beeinflussen. Also hier sind wir, also als unser Herz, als ein Herz dargestellt, ein wichtiges biblisches Symbol von unserer Persönlichkeit, das Herz. Und da ist natürlich Gott, ist das der erste Faktor. Und dann gibt es den Satan als den zweiten Faktor. Und das gibt es dann die Umstände unseres Lebens, also die äußeren Umstände. Das sind so die drei Hauptfaktoren, mit denen wir immer zu tun haben. Und die Einfluss auf uns haben, die auf uns einwirken. Gott, Satan und äußere Umstände. Es ist von sehr großer Bedeutung, das biblische Konzept zu behalten, wenn wir über die Rollen dieser drei Faktoren in unserem Leben nachdenken. Also wie diese drei Faktoren, Gott, Satan und Umstände, wie sind sie untereinander in ihrer Rangordnung, in ihrer Macht, Vollmacht, Aufgaben, Zuständigkeit eingeteilt? Wer ist von wem abhängig? Wer entscheidet, wer trägt die letztendliche Entscheidung darüber und so weiter. Hier ist wichtig, dass wir biblisch denken, nicht so einfach wie die meisten Menschen es sagen oder wie ich es immer so angenommen habe oder wie man gehört hat irgendwo, sondern wirklich, was lehrt die Bibel darüber? Und die Bibel sagt ganze Menge zu diesem Thema. Gott hat die höchste Autorität von diesen drei. Gott hat die höchste und ist die höchste Autorität. Er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist Gott in vollstem Sinne des Wortes. Er hat das Sagen, er überwacht alles, er lenkt alles, er kontrolliert alles. Gott entscheidet alles. Er entscheidet über alles, was uns in unserem Leben begegnet. Wir kennen diese Bibelstellen, wo Jesus sagt, dass nicht mal ein Vogel vom Himmel fällt ohne Willen des Vaters im Himmel. Und unsere Haare auf dem Kopf sind alle gezählt. Also das ist nicht einfach eine poetische Übertreibung. Das ist ganz wörtlich. Gott nennt alle Sterne mit Namen, sagt die Bibel. Und die sind mehr als die Haare auf dem Kopf, auf unserem Kopf, die Sterne. Ja, die Wissenschaft sagt, es ist mehr als Sandkörner auf der ganzen Erde, so viele Sterne gibt es. Und er nennt jeden Stern mit Namen. Gott hat den totalen Überblick über alles, absolut alles. Über das Gute entscheidet er und auch über das Schlechte, auch über das Böse entscheidet er. Die Bibel ist voll von Bibelstellen, die davon sprechen, dass Gott auch über das Böse entscheidet. Hiob sagt ja zu seiner Frau, sollten wir das Gute vom Herrn empfangen und das Böse nicht annehmen? Ganz einfache Frage. Und er ganz genau hat er diese Sicht, die Bibel vermittelt über Gott. Gott entscheidet auch über das Schlechte, Gott entscheidet über den Segen und Gott entscheidet auch über den Fluch. Gott ist die primäre Ursache für alles in unserem Leben. Das ist eine Wahrheit, die wir so uns einprägen sollen. Gott ist die primäre. Primäre bedeutet erstrangige. Auf dem ersten Stelle, auf der höchsten Stelle. Primär, also erstrangig. Ich weiß nicht, wie man das Wort primär noch anders deutsch sagen kann. Also Gott ist die primäre Ursache für alles, was in unserem Leben geschieht. Und zum Beispiel, es geschieht ja vieles in unserem Leben. Jetzt zum Beispiel hier ein Unglück, das Haus brennt ab oder Autounfall oder noch etwas. Also Gott ist die primäre Ursache darüber. Oder wir haben Erfolge in unserem Leben. Es geht uns wirklich gut, erfolgreich im Beruf, im Dienst oder im Familienleben. Gott hat die primäre Aufgabe oder primäre Ursache. Oder wir haben Versuchungen oder Eitelkeit, jetzt mit der Eitelkeit zu tun. Auch das ist unter der Aufsicht Gottes. Oder wir haben mit Geld Schwierigkeiten, entweder auch in Form der Anfechtungen oder in Form auch, entweder haben wir das Geld oder haben wir das nicht. Oder wir werden beklaut oder wir stehen in der Versuchung, jetzt etwas zu klauen. Auch solche Situationen, die Gott ist nicht unwissend. Es ist nicht ohne Wissen Gottes, dass das passiert und dass Gott da nichts machen könnte und dass er da machtlos stehen würde. Nein, er hat alles unter seinem Griff. Oder Dinge, die uns eben Freude bereiten oder als Vergnügen und Lust bereiten und so weiter. Über alles, was uns begegnet, was wir auch selber tun, Gott ist die primäre Ursache für alles. Das ist eine sehr schwierige Frage, Wahrheit, die man so richtig verdauen kann. Ein paar Bibelstellen dazu. Also Gott ist die primäre Ursache für alles, was mit uns passiert. In Jesaja 45, Verse 5 bis 7. Richie, kannst du das einfach runterlesen?
Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Damit von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles.
Ja. Achten wir bitte darauf, wie gesagt wird, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Wir haben unsere eigene Sicht über Gott, Verständnis, welche die Sicht mit der biblischen Sicht nicht entspricht. Wir denken so, Gott ist zuständig dafür, dass es mir gut gehen soll. Und der Satan natürlich, er ist zuständig dafür, dass es mir schlecht gehen soll. Und dann denkt man so, ja, wer von diesen beiden jetzt gewinnt, dementsprechend geht es mir. Und einmal gewinnt Gott, einmal gewinnt der Satan. Und ich bin das entweder ein Opfer Gottes oder ein Opfer des Satans. Nein, die Bibel sagt nicht, Gott sagt selber, ich schaffe Unheil. Oh, wie? Gott ist doch zuständig für immer, dass es mir gut gehen soll. Und Gott sagt hier ganz deutlich, ich bin derjenige, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Oder noch eine Stelle in Klagelieder 3, 37 bis 38, bitte.
Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute?
Hier sehen wir, wann ist jemals etwas passiert oder gar gesagt wurde, was ohne Befehl des Herrn geschah? Das ist interessant. Die Antwort ist, nein, ist nichts passiert, was ohne den Befehl des Herrn geschah. Und dann geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor, das Böse und das Gute, dass das Gute hervorgeht, das ist uns klar. Aber wie, das Böse auch? Und dann haben wir Probleme hier. Das verstehen wir nicht, das gefällt uns nicht, das möchten wir, ignorieren das zu schnell. Und wir denken darüber viel zu wenig nach und deswegen sind wir oft sehr einseitig über Gott informiert. Und dann verstehen wir Gott nicht mehr. Wie? Gott muss doch für das Gute sorgen in meinem Leben. Und jetzt habe ich so einen Ehemann, so eine Ehefrau, solche Kinder, solche Gesundheit. Da ist nichts Gutes dabei überhaupt für mich. Also irgendwas läuft da schief. Natürlich bin ich dann manchmal sogar auch, kann ich auf Gott auch mürrisch werden, Gott gegenüber oder unzufrieden mit ihm werden. Amos 3, Vers 6, bitte.
Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht gewirkt hat?
Hier auch. Kommt es vor, dass ein Unglück in der Stadt geschehen ist und dieses Unglück wurde nicht vom Herrn bewirkt? Die Antwort lautet nein, sowas kommt nicht vor. Interessant. Und Matthäus 10, 29 bis 31.
Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt.
Ja, wir sehen hier, wie bis ins kleinste Detail, in die kleinste Einzelheit des Lebens wird genannt, wie das alles unter der Macht Gottes steht, unter der Kontrolle Gottes steht. In der Bibel wird kein einziges Mal zum Beispiel gedroht, weder dem Volk Israel noch anderen Menschen, dass der Satan sie bestrafen würde. Also solche Androhungen gibt es nicht in der Bibel, dass der Satan wird euch dann mit einer Krankheit schlagen oder Hungersnot bringen oder euch alle töten, umbringen. Solche Androhungen gibt es nicht. Und umgekehrt, in der Bibel gibt es sehr viele Gerichtsandrohungen. Sehr viele. Und alle diese Gerichtsandrohungen in der Bibel werden im Namen Gottes ausgesprochen und von Gott selbst ausgeführt. Das soll man jetzt eintragen. Von Gott selbst. Die werden von Gott selbst ausgeführt. Gott sagt, ich werde euch das und das antun. Ich werde eure Männer töten. Ich werde euch die Pest schicken. Gibt sehr, sehr viel. Versucht mal, wenn ihr die Bibel lest, dann in diesem darauf zu achten, was Gott alles tut oder getan hat oder sagt, er wird das tun. Und dieses, was er da androht, das ist alles andere als gut und angenehm oder schön. Das sind Gerichtsandrohungen. Und das sind ganz, ganz schlimme Dinge, die wir nicht mögen. Und wir sollen nicht vergessen, dass das alles unter seiner Macht, unter seiner Kontrolle ist. Alle Gerichtsandrohungen werden im Namen Gottes ausgesprochen und von Gott selbst ausgeführt. Hier ein paar Beispiele dazu. Amos 2, Vers 3 zum Beispiel.
Ich werde den Richter aus seiner Mitte ausrotten und alle seine Fürsten mit ihm umbringen, spricht der Herr.
Ja, Gott sagt, ich werde ausrotten, ich werde sie umbringen. Klingt nicht gut für uns, nein. Das würden wir... Also im Prinzip, wir denken so nicht über Gott. Gott, aber Gott spricht so über sich. Hosea 9, Vers 6.
Wenn sie auch Kinder gebären, so werde ich doch die Lieblinge töten, die aus ihrem Leib hervorkommen.
Ja, sogar die Kinder, sagt er. Ich werde die Kinder töten, sagt Gott. Jesaja 14, Vers 10.
Aber deine Wurzel will ich durch Hunger töten und deine Überrest wird er umbringen.
Wieder. Durch Hunger töten oder umbringen wird Gott. Also Gott, es geht hier um Gott, es geht hier nicht um den Satan. Wie Gott das macht, er kann dabei den Satan gebrauchen, er kann dabei andere Menschen gebrauchen, er kann andere Völker, Könige gebrauchen, das ist seine Sache. Aber am Ende des Hebels sitzt nicht der Satan, auch nicht die Menschen, auch nicht ein König, sondern sitzt der allmächtige, gnädige und heilige Gott. Also Gott, ja, hier gibt es noch hier einige Bibelstellen, wenn ihr wollt, könnt ihr aufschreiben. Auch, das ist nur ein paar Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die sagen, dass Gott über alles herrscht und regiert. Über das Gute, auch über das Böse. Und was Gott alles tut oder tun wird. Das ist nur ein paar wenige Beispiele. Aber bitte, wenn ihr die Bibel lest, dann schaut in diesen, von diesem Winkel auch. Achtet darauf, dass es Gott tut. Nicht der Satan wird das tun. Nicht jemand tut das einfach, ohne dass Gott es ihm ermöglicht hat oder zugelassen hat oder irgendwie genehmigt hat. Also Gott ist die primäre Ursache für alles, was in unserem Leben geschieht. Eintragen. Gott ist die primäre Ursache für alles, was in unserem Leben geschieht. Das ist eine wichtige Wahrheit, um zu verstehen, wozu die Stürme da sind in unserem Leben. Dass wir das richtig verstehen. Es ist auch wichtig, über den Satan und über seine Rolle in unserem Leben biblisch zu denken. Auch hier gibt es sehr viel unbiblisches Gedankengut, auch unter Gläubigen. Nun, der Satan ist ein Geschöpf, er ist nicht der Schöpfer. Der Satan gehört zu einer niedrigeren Kategorie als Gott. Nur Gott ist der Schöpfer, es gibt keinen zweiten Schöpfer. Und der Satan ist kein Schöpfer, er ist ein Geschöpf. Er ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig und er ist Gott nicht gleichgestellt. Der Satan und Gott stehen nicht auf der gleichen Stufe. Der Satan ist niedriger als Gott. Er ist Gott untergeordnet. Er ist untergeordnet, unter Gott. Nicht über ihn, auch nicht neben ihm, sondern unter Gott. Somit hat der Satan die sekundäre Rolle in unserem Leben. Die zweitrangige. Sekundäre bedeutet zweitrangig. Die erstrangige Rolle, die primäre Rolle ist Gott und der Satan hat die sekundäre Funktion in unserem Leben. Die zweitrangige Ursache, tragen wir ein. Wie der Satan wirkt, sagt uns die Bibel auch, dass er immer im Hintergrund ist, er immer da, er geht umher, er sucht, er plant, er brüllt, er beabsichtigt Vernichtung durch Betrug. Also er betrügt uns. Also niemals wird geschrieben, dass Satan etwas zu etwas zwingt uns, dass der Mensch keine Wahl hat. Nein, immer durch List und Betrug funktioniert er. Das hat angefangen im Garten Eden. Die Schlange hat die Eva nicht gezwungen, das zu machen. Auch nicht den Adam. Aber verführt. Ja, und so bis heute ist auch heute. Der Satan ist listig, er verführt. Aber er kann nicht zwingen. Diese Macht hat er nicht. Gott hält hier seine Hand und Gott passt sehr, sehr gut darauf. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt er geschrieben, dass Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass irgendwelche Probleme unsere Kräfte übersteigen. Gott wird das nicht zulassen, weil er treu ist. Und er achtet auf den Satan und der Satan wird auch niemals weitergehen, als Gott ihm zugelassen hat. Beim Buch Hiob, bei der Geschichte Hiob sehen wir das auch sehr, sehr deutlich, wo Gott dem Satan die Rahmen zeigt und Grenzen und innerhalb dieser Grenzen handelt Satan, aber nicht weiter. Und dann erweitert Gott wieder die Grenze, sagt, okay, jetzt kannst du seinen Leib angreifen. Sofort kommt der Aussatz, der Hiob wird krank. Aber Gott sagt, verschone sein Leben. Hiob stirbt nicht von der Krankheit. Satan würde am besten alles vernichten, aber er hat Rahmen, Grenzen, die Gott ihm gesetzt hat. Und innerhalb dieser Rahmen kann er funktionieren. Weiter geht es nicht. Es wird nichts geben, wenn er weitergehen würde. Der Satan ist ein unfreiwilliger Sklave des Allmächtigen. Das ist so ein interessanter Gedanke. Er ist ein Sklave, aber ein unfreiwilliger. Aber er eigentlich ist Gott untertan und untergeordnet. Martin Luther hat auch mal gesagt, wir sollen nicht vergessen, dass der Satan ein Satan Gottes ist. Also er ist immer noch Gottes Satan. Wir denken oft, Satan ist so eine autonome Macht an sich selbst und er macht, was er will. Und Gott hat natürlich sehr viele Probleme mit ihm und manchmal gelingt es ihm, manchmal nicht. So ist es nicht. Satan ist Gott untergeordnet. Und Gott hat mit Satan überhaupt gar nichts, weder zu kämpfen noch zu tun. Gott sagt, mach so, sagt ein Wort und alles geschieht. Er ist Gott. Satan ist nicht Gott. Er ist nicht allmächtig. Er kann nicht schaffen. Der Satan kann nichts erschaffen Neues. Nur Gott kann Neues erschaffen durch sein Wort. Der Satan kann das nicht. Der Satan ist viel, viel niedriger als Gott. Und wenn wir sprechen von einem Kampf zwischen Gott und Satan, die Bibel kennt solche Kämpfe nicht. Und wenn wir das uns vorstellen, dann würde es ein sehr ungleicher Kampf sein. Das ist genauso wie wenn meine kleine Enkelin Hanna würde gegen Klitschko auftreten. Glaubt mir, der Unterschied zwischen Gott und Satan ist noch viel größer. Ist noch viel, viel größer als das. Da gibt es nichts zu kämpfen. Weil Gott ist Gott. Und Satan ist ein Geschöpf. Gott ist Schöpfer. Aber er ist ein unfreiwilliger Sklave Gottes. Er fügt sich mit knirschenden Zähnen. Gott hat einen Plan mit Satan. Er bevollmächtigt den Satan unter Gottes Kontrolle, Gottes souveräne Absichten zu verwirklichen. Das ist so der Gottes Vorgang. Gott benutzt den Satan wieder für seine Pläne. Und auch der Satan erfüllt die Pläne Gottes. Und der Satan hat einen Plan im gesamten Heilsplan Gottes. Wir sehen es bis zum jüngsten Gericht. Also, und dann irgendwann wird der Satan in den feurigen See geworfen und alle seine Engel. Das ist der Plan Gottes. Und bis dahin, Gott gebraucht Satan, um Gottes Pläne, nicht die Pläne des Satans, sondern um Gottes Pläne zu verwirklichen. Im großen Maßstab weltweit, aber auch im individuellen Maßstab, bei jedem Einzelnen von uns genauso. Gott hat da die Überhand, nicht der Satan. Also Gott ist die primäre Ursache, der Satan ist die sekundäre Ursache und die äußeren Umstände, das sind die drittrangige Ursachen in unserem Leben. Also die auf den dritten Rang haben sie. Gott will, dass wir in allen Fragen des Lebens mit ihm in einer beidseitigen Beziehung stehen. Also diese drittrangige, die Umstände, das ist alles praktisch, was um uns herum passiert, alles. Natürlich, hier kann auch der Satan mitwirken, hier können Menschen mitwirken, hier können alles mitwirken, aber egal was da geschieht, alles ist unter Gottes Aufsicht. Alles. Er weiß immer alles Bescheid. Und er hat einen Plan. Und die Bibel sagt ganz deutlich, sein Wille, sein Plan ist besser als unser. Und die Bibel sagt, dass alles dient uns zum Besten. Und es gibt viele Gedanken, die darüber aussagen, dass Gott letztendlich über alles überwacht. Diese Umstände, sie können angenehm sein, unangenehm sein, es können Erfolge in unserem Leben sein, sichtbarer Segen oder auch Niederlagen, Misserfolge, diese Stürme des Lebens, über die wir gesprochen haben, alles gehört dazu. Das sind drittrangige Ursachen. Es könnte, wie gesagt, von Menschen verursacht werden, könnte vom Satan verursacht werden, aber über alles steht Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott will, dass wir in allen Fragen des Lebens mit ihm in einer beidseitigen Beziehung stehen. Also das will Gott, dass wir zwischen uns und ihm eine Beziehung ist, dass wir uns vor Gott, dass wir Gott fürchten, dass wir Gott lieben und Gott liebt uns und er wirkt auch in unser Leben. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er hat sich offenbart, uns offenbart, seinen Willen offenbart und so weiter. Gott will eine beidseitige Beziehung mit uns haben. Wir sollen ihn ehren, wir sollen ihn allein fürchten und ihn anbeten. Also Gott will, dass unser Herz voll Anbetung Gott gegenüber geschieht, nicht den Umständen, auch nicht dem Satan gegenüber, nicht den drittrangigen Ursachen gegenüber sollen wir anbeten, sondern Gott sollen wir anbeten. Das ist sein Plan, sein Ziel. Gott will, dass wir das verstehen, dass nicht der Satan, auch nicht die äußeren Umstände darüber entscheiden, wie wir uns verhalten sollen, sondern Gott allein soll darüber entscheiden, wie wir uns verhalten sollen. Und unser Ziel sollte sein, ich will mich verhalten, dass es Gott gefällig ist. Das ist die richtige Richtung. Nicht, was für mich gut ist, was für dich gut ist, was die Menschen für richtig halten, sondern was Gott gefällig ist. Das ist dann diese Haltung unseres Herzens vor Gott. Und das nennt die Bibel vor Gottes Angesicht wandeln oder lateinisch gesagt coram Deo. Das ist so ein Begriff, ein lateinischer Begriff. Vor Gottes, das Herz vor Gottes Angesicht oder das Herz vor Gott. Unser Herz ist immer vor Gott. Nur ob es uns bewusst ist, das ist die Frage. Aber Gott sieht unser Herz immer. In jeder Einzelheit, in jeder Feinheit. Aber ob wir das so sehen, dass unser Herz vor Gott offen wie ein Buch ist. Und je mehr wir das verstehen, je mehr wir das sehen, desto mehr wird unser Leben auch dementsprechend ausgerichtet sein, dass wir gottgefällig leben, vor Gott wandeln, das Herz vor Gott. Coram Deo, das ist ein sehr wichtiger, schöner, lateinischer, aber auch theologischer Begriff, der ist uralt, also schon im ersten Buch Mose wird erwähnt, dass das Herz der Menschen vor Gott offen steht. Also die Schlussfolgerung, wir können jetzt schließen, darüber schließen, dass eine sehr wichtige Frage für uns alle, also die Stürme in unserem Leben werden von Gott überwacht, zugelassen, kontrolliert und Gott entscheidet über sie. Es ist uns sehr schwer zu verstehen, dass Gott entscheidet darüber oder hat entschieden, welchen Ehepartner ich bekommen habe. Natürlich, ich habe meinen Part auch dabei gehabt. Vielleicht habe ich gerade bei Partnerauswahl, vielleicht habe ich Dummheiten gemacht. Das ist möglich. Man hat Fehler gemacht. Man wurde vielleicht mehr von der Begierde gelenkt als von vernünftigen Argumenten. Vielleicht haben mich die Eltern gewarnt. Oder die Freunde haben gesagt, du, überleg dir gut, das und das. Kann alles möglich sein. Aber letztendlich, jetzt habe ich einen Ehepartner. Und Gott, unter Gottes Aufsicht ist es geworden. Gott könnte es jede Minute, jede Sekunde verhindern können. Hat er es gemacht? Nein, er hat es nicht verhindert. Warum nicht? Er hat einen Plan. Und jetzt für mich das dahinter, Gott zu sehen, ist sehr schwierig, aber das ist sehr richtig. Hinter diesen Stürmen, wenn wir beginnen, Gott zu sehen, dann haben wir einen richtigen Blickwinkel. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, wie wir als nächstes machen werden. Ein sehr gutes Beispiel kennen wir von König David, als er auf der Flucht von Absalom war, vor Absalom. Da unterwegs trifft ihn ein gottloser Mensch, Simei, oder Simei, wie man das ausspricht, und wirft auf David Steine und Dreck und Flucht, sagt du Hund, solche Worte gebraucht er. Er spottet über den König. Kennt ihr diese Geschichte? Und dann einer von David seinen Leibwächtern oder seinen Heerführer, Abisai, glaube ich, war es, sagt er, wieso soll dieser tote Hund meinen Herrn lästern? Befiehl mir bitte, ich gehe und haue ihm den Kopf ab. Das ist unsere menschliche Logik. Ja? Ich kläre das Problem sofort. Kopf ab, fertig. Ein Problem weniger. Und dann, was sagt David? Das ist bemerkenswert. Er sagt, nein, halt mal an. Gott hat ihm gesagt, fluche dem David. Wieso soll ich jetzt was dagegen unternehmen, sagt er. Wenn Gott ihm gesagt hat, fluche dem David, dann soll es so geschehen. Und das ist das Erstaunliche, was für eine Sicht. Damals, das Alte Testament, noch nicht mal alle Psalmen waren da, hatte David gehabt. So klare Sicht, er hat Gott gesehen hinter diesen Stürmen. Auch hinter diesem gottlosen Mann, der ihn jetzt da mit Dreck beworfen hat und so geflucht hat. Und er hat den Nagel aufs Schwarze getroffen, auf den Kopf getroffen. Gott hat ihm gesagt, sagt er, befohlen, fluche David. Wieso soll ich was unternehmen? Und das hat David geholfen, sich richtig zu verhalten in diesem Fall. Später hat dieser Simei seinen Lohn bekommen, seinen gerechten Lohn. Aber David, in diesem Fall, hat er sehr, sehr deutlich gezeigt, dass er Coram Deo war. Er wandelte vor Gott. Sein Herz war vor Gott, vor Gottes Angesicht. Also Gott entscheidet über alle diese Stürme. Nicht der Satan, nicht die Menschen, nicht irgendwelche Naturkräfte entscheiden über unsere Stürme, sondern Gott. Und eine sehr wichtige Frage für uns jetzt weiter lautet: Welches gnädige Ziel verfolgt Gott, indem er Stürme auf uns schickt? Welches gnädige Ziel? Wozu sind die Stürme im Leben, in unserem Leben? Das ist unsere Frage. Welches gnädige Ziel verfolgt Gott damit, dass er Stürme in unserem Leben schickt oder zulässt oder gestaltet und so weiter? Bitte schön, könnt ihr euch beteiligen. Welches gnädige Ziel hat Gott mit uns dabei? Was will Gott damit bewirken? Wie? Ich höre schlecht, ich bin ein alter Mensch. Vielleicht noch einmal. Veränderung. Welche Veränderung? Was soll verändert werden? Ja? Ins Mikrofon bitte.
Er hat einen Plan mit uns und Gott will, dass wir nach seinem Plan handeln und leben.
Sehr gut, aber was? Ja, das weiß ich, dass er einen Plan hat.
Im Verherrlichen.
Aber warum du Stürme, warum nicht einfach schön?
Weil er züchtet uns.
Aber wie? Was will er durch Stürme bewirken? Ganz genau, laut diesem Gleichnis.
Das Fundament freidecken und zu schauen, was beten wir an.
Arnold plus eins. Das ist das. Gott will unser Fundament zeigen. Das Fundament soll entblößt werden, offenbart werden. Die Stürme offenbaren den Zustand der Grundlage, unsere Grundlage. Die Stürme entblößen unser Herz. Und Gott, mit seinem Finger, er zeigt auf unser Fundament. Die Stürme zeigen auf unser Fundament. Das ist der Finger Gottes. Wenn unser Haus besteht, dann haben wir auf dem Felsen gebaut. Wenn das Haus zerfällt, haben wir auf dem Sand gebaut. Und unsere Reaktion auf die Stürme zeigt, oder Reaktionen zeigen, was die Grundlage ist. Wenn wir auf die Stürme so reagieren, dass es Gott nicht gefällig ist, dann bricht unser Haus zusammen. Das bedeutet, wir haben auf Sand gebaut. Und nicht die Stürme sind dabei schuld, nicht die Menschen. Darüber wacht Gott, sondern meine Grundlage. Da ist kein Felsen, da ist Sand. Und deswegen zerfällt mein Haus. Sogar, dass Menschen gegen mich sündigen oder wenn Menschen gegen mich sündigen, ist möglicherweise im Gottesplan vorgesehen. Auch das überwacht Gott. Gott kann, jemand sündigt gegen mich, Gott kann in jedem Augenblick das anhalten oder kann er das nicht. Hat er die Mittel dafür? Natürlich. Wie viele Fälle gab es, wo Menschen wollten Böses tun, fallen plötzlich tot um? Ja, es gab sowas, nicht nur in der Bibel. Auch in unserem Alltag geschieht das. Tut das Gott bei jedem Mal, wenn Menschen sündigen? Gott sei Dank nicht, weil wir tun ja auch manchmal was Böses. Und Gott sei Dank leben wir ja noch. Aber Gott ist in der Lage, er hat die Möglichkeit, er kann das, aber er tut das nicht immer. Nicht jedes Mal. Er tut es wiederum nach seinem Willen. Wenn ich versuche, den Stürmen zu entfliehen, ohne am Fundament gearbeitet zu haben, dann hindere ich Gott, seine Arbeit in mir zu vollbringen. Wenn ich sage, ja, ich habe diese Probleme, aber jetzt werde ich kämpfen. Jetzt werde ich alles unternehmen, die Stürme zu reduzieren und. Aber an meinem Fundament arbeite ich nicht. Sei dir sicher, Gott wird noch stärkere Stürme schicken. Die werden alle deine Bemühungen zerfetzen. Das haben wir in Hesekiel gelesen, Vers Kapitel 13. Und dann hier ist auch sogar dieser Ausdruck, Vers 14. Und die Wand, die ihr mit Kalk betüncht habt, will ich niederreißen und zu Boden werfen, dass ihr Fundament aufgedeckt wird und fällt, und Jerusalem fällt und ihr in ihre Mitte umkommt. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also dass ihr Fundament aufgedeckt wird, werde ich alles niederreißen, sagt er. Also wenn wir an unserem Herzen nicht arbeiten, aber versuchen nur mit den Gegenstürmen was uns zu unternehmen, dann fordern wir Gott heraus, noch stärkere Stürme auf uns zu schicken. Wir dürfen nicht versuchen, mit Regenschirmen und Sandsäcken uns von den äußerlichen Umständen zu retten. Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren, was gerecht ist, was ungerecht ist. Hat man das verdient oder hat man das nicht verdient? Wer hat recht, wer hat nicht recht? Das ist nicht das Wichtigste. Man muss an der Grundlage arbeiten. Man muss prüfen sich selbst, was ist die Grundlage meiner Reaktion darauf? Wie reagiere ich auf diese Schwierigkeiten? Darauf muss ich schauen und prüfen, wenn ich sehe, ich reagiere nicht gottgefällig, auch wenn ich tausende Ausreden dafür habe. Ja, ich kann nicht anders, ja, wenn der nicht angefangen hätte, ja, wenn der sich ändern würde, würde ich auch natürlich besser. Das sind alles unsere Ausreden, Rechtfertigungen. Die sind sehr, sehr viele da. Das spielt keine Rolle. Baue ich auf Sand oder auf dem Felsen? Das ist die Frage. Und wenn ich nicht gottgefällig reagiere, dann baue ich auf Sand. Und das muss geändert werden. Dieser Bereich muss geändert werden. Man muss an der Grundlage arbeiten. Das ist das. Aber Menschen mögen nicht an ihren Grundlagen zu arbeiten. Jeder andere Ratschlag ist ihnen voll willkommener, als die Grundlage zu verändern. So ist auch im Bauwesen. Also versuch mal jetzt das Fundament deines Hauses zu erneuern, zu reparieren oder auszutauschen. Technisch gesehen ist es möglich, aber das ist unheimlich schwierig. Ein Dach zu reparieren ist viel, viel einfacher. Oder eine Wand auszutauschen von außen, von innen. Aber das Fundament auszutauschen oder ein Teil zu ersetzen, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr viel Kraft braucht man einwenden und viel Arbeit. Uns sind solche kluge Ratschläge viel besser, angenehmer. Oder kennen wir solche zum Beispiel wie 10 Schritte zum Erfolg. Also du bist erfolgreich, erfolglos, komm zu meinem Seminar, ich zeige dir 10 Schritte, wie du erfolgreich werden kannst. Oh, das gefällt uns. Ja, klar, ich muss jetzt die Strategie anwenden und die Tricks anwenden, wie Menschen umgeht oder manipuliert und so weiter. Und dann erreiche ich das. Ich muss nicht an meinem Herzen arbeiten, das ist auch super. Oder 20 Stufen zum glücklichen Eheleben. Ach so, natürlich, ich möchte ein glückliches Eheleben haben. Zeig mir die 20 Stufen, ich gehe dahin. Oder 32 Gebote, um Depression zu überwinden. Super Vorträge, super Themen. Aber ich muss nicht an mich selbst arbeiten. Wunderbar. Ich werde nur gucken, wie ich alles andere so im Griff haben kann. Aber Gott sagt, nein, wir müssen an unserem Herzen arbeiten. Jesaja 31, die ersten 3 Verse lesen wir noch dazu. Jesaja 31, Verse 1 bis 3.
Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf die Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Aber auch er ist weise und führt Unheil herbei, und er nimmt seine Worte nicht zurück, sondern er steht auf gegen das Haus der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter.
Ja. Hier merken wir übrigens Vers 2, aber auch er ist weise und führt Unheil herbei. Wieder dieser Gedanke, Gott führt Unheil herbei. Aber hier sagt Gott, wehe denen, die jetzt auf menschliche Kraft verlassen, auf menschliche Hilfe nach Ägypten gehen, sagen, Ägypten wird uns jetzt helfen. Mit mir wollen sie nicht rechnen, mich wollen sie nicht einbinden, aber jetzt zu den Menschen wollen sie auf Reiter und auf ihre Pferde und Hoffnung setzen. Gott sagt, das wird böse enden mit ihnen. Gott macht einfach nicht mit. Was sollen wir denn machen, wenn wir dieses alles anschauen? Also die Probleme sind da, wir sehen, da ist Sand in unserer Grundlage da. Was sollen wir machen? Wir müssen den Spaten nehmen und graben. Wie beim Baum, können wir uns erinnern, da muss man graben, an die Wurzeln heranzukommen, so auch hier. Man muss wieder arbeiten. Der Sand muss entdeckt werden, muss entfernt werden. Steine müssen eingebaut werden. Etwas Solideres muss eingebaut werden, um das Fundament zu stärken. Jetzt die Frage, was ist dieser Sand, oder was ist dieser Fels in unserem Leben? Jesus gebrauchte diese zwei Bilder, auf Sand oder auf den Felsen. Aber was bedeutet das? Was ist das? Was ist der Sand oder was ist der Felsen? Schöpfer und Schöpfung, aber laut unserem Text aus Matthäus 7, wie nennt das Jesus? Ja, das Wort Gottes hören und dann entweder tun oder nicht tun. Wer mein Wort hört und tut, der baut worauf? Auf baldes Ende. Schlafen wir schon? Jesus sagt, wer mein Wort hört und tut, der baut worauf? Felsen. Wer mein Wort hört und nicht tut, der baut auf. Das ist es. Wir denken oft so, Fels und Sand, das ist so. Auf Felsen bauen, das heißt auf Jesus bauen. Auf dem Sand bauen, das ist auf Jesus nicht bauen. Also das ist ein Christ, der auf dem Felsen baut, das ist ein Christ. Der auf dem Sand baut, ist ein ungläubiger Mensch, nicht Christ. Nein, das ist nicht das. Jesus spricht hier, eigentlich zum Volk Gottes redet er. Erst die ganze Bergpredigt, wir können sehen, er redet zu seinen Jüngern in erster Linie. Und dann Menschen sitzen um sie herum und hören zu. Und das waren alles gläubige Menschen, das Volk Gottes damals. Es geht nicht um ewiges Heil, jetzt verloren, nicht verloren, Christ, nicht Christ, sondern es geht darum, wie handelst du? Zerfällt dein Haus, wenn Stürme kommen, oder bleibt es bestehen? Und das ist abhängig davon. Beide hören das Wort Gottes, beide. Auch der Kluge, auch der Törichte, sie hören. Der Kluge tut das, der Törichte sagt, nein, mir passt es nicht. Ich verstehe es anders und baut auf Sand. Das ist der Sand. Wieder praktisch das Wort Gottes. Beide hören. Ein ungläubiger Mensch, er hört nicht mal das Wort Gottes. Der kommt gar nicht, er liest, er kennt das gar nicht. Also es geht hier nicht um gläubig, ungläubig. Es geht darum, beide sind gläubig, aber beide hören das Wort Gottes. Beide kennen das Wort Gottes, aber einer tut das, der andere tut das nicht. Und das entscheidet Fels oder Sand. Wir werden unser Problem nicht verstehen, solange wir mit dem Graben nicht begonnen haben. Wir müssen graben, dann werden wir unser Problem besser verstehen. Und wenn wir graben, wir werden feststellen, weil es, zum Beispiel, wenn ein gläubiger Mensch an seinem Herzen glaubt, grabt, ja, bei einem Gläubigen gibt es viel Gutes in ihm, klar. Aber es gibt auch genug Sand, gibt es genug Schlechtes. Bei jedem Gläubigen gibt es immer genug Falsches und genug Schlechtes. Obwohl das Gute auch viel da ist, durch Gottes Gnade. Wenn wir mit Ungläubigen zu tun haben oder mit Ungläubigen arbeiten, wir werden feststellen, dass bei Ungläubigen gibt es viel Schlechtes, klar. Aber durch Gottes Gnade gibt es dort auch etwas Gutes, auch hin und wieder, ja. Es gibt viele Ungläubige, sie haben wunderbare Charaktereigenschaften. Ich würde wünschen, solche selber zu haben oder dass in der Gemeinde die meisten das hätten. Treue, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Es gibt ungläubige Menschen, die super sind in diesem, ja, klar. Aber da gibt es auch genug Schlechtes auch. Deswegen, der Sand muss entdeckt werden und muss entfernt werden und muss ersetzt werden. Das ist dieser Prozess, nennt die Bibel, er beginnt mit Bekehrung mit, und dann geht er weiter mit Buße und Heiligung. Geht er lebenslang, diese Arbeit, sie geht lebenslang in unserem Leben. Lebenlang arbeiten wir an unserer Grundlage. Wie wende ich das Wort Gottes an in meinem Leben? Also wozu sind die Stürme im Leben? Die sind da, um das Fundament zu offenbaren, also den Sand. Ist der Sand, auch in meinem Herzen gibt es auch noch den Sand. Und die Stürme des Lebens offenbaren es. Auch das ist ein Bestandteil unseres Herzens. So haben wir die 6 Textabschnitte aus der Bibel betrachtet und sie zeigen uns, das sind auch nicht die einzigen, es gibt noch andere, aber diese zeigen uns mindestens 6 Dinge, die unser Herz ausmachen. Das Herz ist gefüllt immer, die Fülle des Herzens. Es gibt einen dreifachen Austausch in unserem Herzen. Begierden sind da, Schätze sind da, Götzen gibt es und es gibt Sand in unserem Herzen. Und das sagt die Bibel, also daran musst du arbeiten, an dich selbst, hier. Fixiere dich nicht so sehr nach außen hin, was dir alles die Leute antun und so weiter, das ist alles unter der Kontrolle Gottes. Und dir wird nichts passieren, was Gott jetzt unfähig wäre, das zu ändern oder zu aufhalten und so weiter. Nichts, absolut gar nichts. Deswegen zerbrich dir den Kopf nicht über das, was von dir von außen kommt, auf dich zukommt, sondern arbeite daran, was von dir rauskommt, von deinem Herzen kommt. Wie reagierst du darauf? Wird Gott dadurch verherrlicht, geehrt durch deine Reaktion oder nicht? Fassen wir das Ganze zusammen. Nachdem wir diese sechs Textabschnitte untersucht haben, können wir Folgendes behaupten. Erstens, das Herz ist die Quelle für das Verhalten des Menschen. Also das Herz. Nicht die äußeren Umstände, nicht die Erziehung in der Kindheit, nicht die Eltern, nicht andere Menschen, sondern das Herz ist die Quelle für das Verhalten des Menschen. Zweitens, jedes sündhafte Verhalten wird durch konkrete götzendienerische Wünsche gelenkt und geleitet. Also jedes Mal, wenn wir sündigen, das kommt aus konkreten götzendienerischen Wünschen, Begierden, nennt die Bibel das, Lüsten. Drittens, das Wort Gottes ist das Hauptwerkzeug, womit man das menschliche Herz, welches überaus trügerisch und bösartig ist, untersuchen und verändern kann. Also mit der Hilfe des Wortes Gottes kann man das Herz untersuchen und es auch verändern. Vorausgesetzt natürlich, wenn man bereit ist, Buße zu tun über das, was man entdeckt. Viertes, echter Seelsorger ist ein fleißiger Forscher des Wortes Gottes. Ob wir Seelsorge an uns selbst machen oder an anderen Menschen, weil das Wort Gottes so eine zentrale Rolle dabei spielt, deswegen wir beschäftigen uns in erster Linie mit dem Wort Gottes. Ein Mensch, der sich verändern will oder anderen helfen will, der liest die Bibel, er forscht in der Bibel. Er versucht so viel wie möglich, alle möglichen biblischen Feinheiten zu behalten, zu verstehen, sie zusammenzubringen. Das ist der Weg, der beste Weg, wie man dann Veränderungen erleben kann. Nun, wenn man versucht, die biblische Brille kurz zu erklären, wie könnte man das machen? Also, was bedeutet das, die biblische Brille zu haben? Kann das jemand kurz erklären, so mit einem Satz? Was würde das heißen? Wir haben versucht, jetzt letztes Seminar auch dieses zu erklären, also was das bedeutet, die biblische Brille zu haben. Und das ist so die biblische Brille. Wie kann man das in einem Satz formulieren? Was ist biblische Brille? Gottes Wort verstehen. Nur verstehen. Und tun, ja. Kann man das Mikrofon, sonst ist er auf der Aufnahme fehlt dann.
Durch Gottes Auge betrachten, durch seine Wahrheit, was umherum uns und in unserem Leben geschieht.
Also durch Gottes Augen sehen, ja?
Genau.
Das Leben betrachten, ja. Biblische Brille, ja. Noch jemand eine Idee? Durch die äußeren Umstände Gottes Souveränität erkennen. Ja, es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, so eigentlich jetzt, was soll ich mitnehmen? Also ich möchte die biblische Brille haben und benutzen. Dann ist es gut, dass wir sie so ganz kompakt formulieren, biblische Brille, dass ich die Dinge so sehe, wie Gott sie sieht und ich darauf so reagiere, wie Gott es gefällt. Das ist dann die biblische Brille. Und zu diesem Ziel hin, und wir wissen, dass dieses Ziel ist sehr hoch und nicht immer werden wir erfolgreich sein, aber Gott wird uns segnen, das ist sein Wille, das ist sein Plan, dass wir das zu sehen bekommen. Und eigentlich die ganze Bibel ist nichts anderes als Gott versucht uns seine Sicht darzustellen, darzugeben, dass wir seine Sicht übernehmen, über alles, was wir denken, über das Leben, über die Probleme, über uns selbst, über andere Menschen, über das Böse, über das Gute. Seine Sicht, und das ist das Wort Gottes. Gibt es Fragen noch dazu? Bitte schön. Gut. Also ist klar, das ist sehr intensiv und anstrengend, so fast 4 Stunden so ein Stück durchzusitzen. Aber wenn Fragen sind, man kann darüber auch sprechen. Noch ein paar kurze Informationen für weitere Seminare. Habt ihr auch bei euch notiert, glaube ich, ist drin, ja? Die Termine 5. April, 24. Mai und 19. Juli, zuerst mal diese 3 Termine, wenn Gott will. Dann gibt es weitere, nicht einfach Fortsetzungen, aber das ist so einfach weitere Betrachtungen von verschiedenen Themen, die uns helfen, in dieser Richtung die biblische Brille zu benutzen und sie zu verfeinern. Und noch mal kurzer Hinweis darauf, dass dieses Material kommt aus dem Seelsorgetrainingsprogramm Coram Deo und das besteht aus diesen 12 Modulen, das habt ihr auch in euren Zetteln, ja? Ja. Und das wird jetzt im Mai-Monat in deutscher Sprache beginnen, das erste Teil wird hier bei uns im Gemeindehaus sein, am 9. und 10. Mai und der zweite Teil dann steht ja auch drin in Bayernfurt, 14. und 15. Juni, 10. und 11. Mai bei uns, ja. Und in Gummersbach wird das nochmal wiederholt, dasselbe, im September und Oktober und dann ab Januar 2015 für diejenigen, die weiter lernen möchten, dieses 3-jährige Programm zu Ende bringen möchten, für die beginnt das Studium dann ab Januar 2015. Aber das erste Modul ist für alle, jeder, der möchte, Interesse einfach so rein sich reinhören, um dann zu entscheiden, will ich weitermachen oder nicht. Das ist dann dafür gedacht. Gut, dann wünsche ich allen noch einen gesegneten Samstag und morgen auch einen gesegneten Sonntag. Und jetzt wollen wir noch mit Gebet abschließen und den Frieden Gottes auseinandergehen. Richie, kannst du dem Harald, könntest du beten mit uns? Nimm das Mikrofon bei Richie und dann stehen wir auf dazu, ja.
Herr, ich danke dir, dass du uns wirklich kennst. Du kennst unser Herz und du weißt, wo man arbeiten muss. Du weißt, wie du uns verändern kannst. Und du allein kannst uns verändern und ich danke dir dafür. Danke für den Vortrag jetzt. Danke, dass du Erwin gebrauchst. Und ich bitte dich um jeden von uns hier, dass wir lernen, an unserem Fundament zu arbeiten. Dass wir lernen, dich zu verherrlichen, Herr. Segne du uns. Segne du dieses Wochenende. Amen.
Amen. Dem Herrn befohlen. Auf Wiedersehen.